Zu meiner Einführung hier in der Gemeinde vor gut zwei Jahren, gab es am Nachmittag ein Quiz. Ich sollte verschiedene Fragen über Jena beantworten. Die wollten testen, wie weit ich schon gekommen war. Und es gab auch eine sehr hohe Motivation für mich, weil für jede richtige Antwort habe ich ein Täfelchen Schokolade bekommen. Und ich kann es euch sagen, es war lecker, es ist schon längst weg. Also es war wirklich ganz toll. Und eine Frage war, was ist der Unterschied zwischen einem Jenenser und einem Jener? Und an dem Nachmittag war der Oberbürgermeister zum Besuch. Man hat seine Stimme, er hatte sich hinten hingesetzt, hat man seine Stimme gehört. Es gibt keins. Diplomatischer Mann, also er hat sein Anliegen da zum Ausdruck gebracht. Aber, und an der Stelle muss ich dazu sagen, ich konnte die Frage an dem Tag nicht beantworten, allerdings meine Frau. Und es wurde von vornherein gesagt, dass meine Familie die Fragen mit beantworten durften. Also Schokolade haben sie, glaube ich, nicht bekommen. Aber, aber Steffi wusste die Antwort. Ein Jenenser ist jemand, der ursprünglich aus Jena stammt, also hier geboren wurde. Ein Jener, naja, das sind wir Zugezogenen. Als ich vor ewigen Zeiten Austauschschüler in Bremen war, wurde mir sogar gesagt, ein richtiger Bremer, da ist mindestens einer der Eltern auch noch in Bremen geboren worden. Also da haben sie es ganz streng gehabt, um wirklich daher zu kommen. Aber wo wir herkommen, ist immer wieder für uns wichtig. Es ist für uns eine gewisse Identifikation. Da komme ich her, da gehöre ich eigentlich auch hin. Das ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dem Ort. Das ist etwas, was für uns immer wieder ganz große Bedeutung hat, dass wir wissen, wo wir herkommen. Wenn wir anfangen sollten, über die Erzgebirgler zu reden, also da würde auch eine Fraktion hier zusammenkommen, die sagen würde, ja, das sind wir, da stammen wir her. Das ist unsere Identität. Es ist uns immer wieder wichtig. Aber manchmal ist es auch eine Sache, dass wir in die Fremde gehen müssen. Und da hat man dann häufig eine Sehnsucht danach, wieder dahin zu kommen, wo man herkommt. Ich habe verschiedenste Menschen kennengelernt, die nach dem Zweiten Weltkrieg flüchten mussten von den Ostgebieten. Die mussten nach Deutschland kommen, weil sie deutschstämmig waren. Sie wurden vertrieben von dort, wo ihre Familie vielleicht seit Generationen gelebt hatte. Aber sie mussten weg. Und ich habe mit verschiedenen gesprochen, die 50 Jahre später, nachdem sie vertrieben wurden, nachdem sie geflüchtet sind, sie sind wieder dahin gefahren, wo sie herkamen. Aber nicht nur sie, ihre Kinder sind häufig mitgefahren, weil die Kinder auch wissen wollten, wo kommt meine Familie her? Wo haben viele Generationen meiner Familie gelebt? Was hat meine Eltern, meine Großeltern geprägt? Die wollten diese Orte auch sehen, weil sie eine gewisse Identifikation damit hatten. Nun, seit einiger Zeit betrachten wir die Geschichte. Nicht nur einen Teil der Geschichte, sondern die gesamte Geschichte. Wir haben im August mit der Schöpfung begonnen und irgendwann im Mai kommen wir am Ende der Zeiten. Also die letzten Tage stehen bevor. Ne? Aber zurzeit befinden wir uns in einem Teil der Geschichte, wo wir uns als Christen meist nicht so gut auskennen. Es hat natürlich mit der Schöpfung begonnen, dass Gott alles ins Dasein gerufen hat, aber dass Menschen sich von Gott abgewandt haben und nicht mehr auf ihn gehört haben. Und Gott hat sofort einen Rettungsplan in Bewegung gesetzt, um die Menschheit und auch die gesamte Schöpfung von der Sünde zu erlösen. Gott hat ein Volk ins Leben gerufen. Dieses Volk ist in der Sklaverei gewesen, er hat sie in die Freiheit geführt und hat ihnen ein Land versprochen, hat gesagt, das wird euer Land sein und er hat sie dahin geführt. Er hat ihnen aber von vornherein klar gemacht, dass sie in diesem Land bleiben können, hängt damit zusammen, dass sie ihm, ihrem Gott, treu sein müssen. Das heißt, dass es die gesamte Zeit eine enge Verbindung gegeben hat zwischen ihrem Glauben und ihrem Land. Und leider ist, das Volk hatte auch einen Tempel gebaut für Gott, aber leider sind sie ihm nicht treu geblieben. Und Gott hat gesagt, ich habe euch gewarnt und jetzt kommt es auf euch. Zuerst wurde ein Teil des Landes zerstört und die Leute ins Exil geführt, später das andere Teil des Landes. Und wenige Jahre später wurde Jerusalem niedergebrannt, inklusive Tempel. Der Tempel wurde völlig zerstört. Und ein Großteil der Menschen wurde in sogenannte babylonische Exil geführt. Eigentlich wurden die Juden in der Zeit in der gesamten bekannten Welt verstreut. Aber die hatten immer noch diese Identifikation, diese Sehnsucht nach diesem Land, wo sie herkamen. Wir lesen auch etwas von dieser Sehnsucht, wenn man zum Beispiel in Psalm 137 schaut. Da steht, an den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Zion ist ein anderes Wort für den Berg, wo der Tempel gebaut wurde. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder. Unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder von Zion. Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn fern auf fremder Erde? Man muss bedenken, das jüdische Volk war jahrzehntelang in diesem babylonischen Exil gewesen. Das heißt, verschiedene Generationen wurden geboren, die noch nie in dem Land gewesen sind. Dennoch ist diese Sehnsucht da geblieben. Die wussten, es gibt einen anderen Ort. Wir gehören nicht hierhin. Unser Zuhause ist woanders. Und da kann man sich einigermaßen denken, was für ein Jubelschrei aufging, als es dann auf einmal hieß, ihr dürft zurückgehen. Ihr sollt zurückgehen und ihr sollt euren Tempel wieder aufbauen. In den Büchern im Alten Testament Esra und Nehemia liest man von dieser Rückkehr der Juden in das Land. Und ich sage das immer so pauschal, die Rückkehr der Juden. Also es sind nur einige, die überhaupt zurückgegangen sind. Aber es waren welche, die eine Hoffnung hatten, die damit etwas verbunden haben. Und ich möchte einfach die ersten drei Verse vom Esra Kapitel 1 lesen. Im ersten Jahr des Königs Kyros von Persien sollte sich erfüllen, was der Herr durch Jeremia gesprochen hatte. Darum erweckte der Herr den Geist des Königs Kyros von Persien und Kyros ließ in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden. So spricht der König Kyros von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, sein Gott sei mit ihm, der soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen und das Haus des Herrn, des Gottes Israels, aufbauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Wow! So viele Jahre lang durften sie nicht dahin. Und jetzt auf einmal bekommen sie ja faktisch den Befehl, geht dahin, baut den Tempel wieder auf. Da ist sicherlich ganz große Freude und ganz große Erwartung da gewesen. Irgendwo Neues hinzugehen, etwas Neues aufbauen zu können, das hat einen Reiz. Da sind so viele Möglichkeiten. Und wenn sie wirklich so lange darauf gewartet haben, das ist etwas ganz Besonderes. Aber man muss bedenken, waren ein paar Tücken dabei. Dieses Land lag seit Jahrzehnten weitestgehend brach. Und um ein gewisses Bild für uns zu malen, wie das gewesen sein kann, ihre Erwartungen gegenüber der Realität. Hast du je einen Traumurlaub gebucht? Da hast du die Prospekte durchgeguckt, da hast online geguckt und gesehen, wunderschöne Bilder. Das Hotel sieht super aus, tolle Strände, oh, das Meer, traumhaft. Gebucht, hingeflogen. Und als du dann da warst, hast du festgestellt, dass die Prospekte das von der besten Seite gezeigt haben. Die beste Seite, die man ganz schön suchen musste. Ja, der Strand war ja da, leider 2 Kilometer von deinem Hotel entfernt. Und die Fotos zeigten den schönen Strand und das Meer. Es war nur, dass man fast 1 Kilometer ins Meer rausschwimmen musste, um von den ganzen Menschen zu entkommen, weil am Strand, da liegen sie wie die Heringe, eins nach dem anderen, und im Wasser sind auch ganz viele. Und das Hotel, naja, man konnte da durchkommen, aber so schön wie auf den Fotos war es vielleicht dann auch nicht. Hoffentlich hast du einen besseren Traumurlaub als das gehabt, aber manche werden sagen können, ja, so sowas Ähnliches habe ich schon mal erlebt oder gehört. Ich kann es mir denken, dass die Juden wirklich eine Erwartung hatten. Wir ziehen wieder in diese wunderschöne Stadt. Unsere Eltern, unsere Großeltern haben uns davon erzählt. Diese wunderschöne Stadt und all die Möglichkeiten. Und ja, es ist der Stadt nicht so gut ergangen. Wir werden schon einen Besen und Kehrschaufel rausholen müssen. Ja, okay. Aber dann kommen sie hin. Und ich weiß nicht, ob du je in einem Haus gewesen bist, was jahrelang oder gar jahrzehntelang also nicht gepflegt wurde. Dafür habe ich auch ein paar Fotos mitgebracht. In den USA war ich Immobilienmakler. Und das Häuschen hier war eins, mit dem ich gearbeitet habe, also schöner Backsteinbau, nicht mal diese leichte Holzbauweise. Sieht eigentlich ganz neckig aus. Dann bin ich reingegangen. Ach, schade. Ich weiß nicht, das Licht ist ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Da ist hier an den Wänden, sieht praktisch aus, wie als hätte jemand Dreck daran geworfen. Das ist aber leider nicht so einfach wie Dreck. Das ist Schimmel. Und jede Wand sah so aus. Wenn du vielleicht zum nächsten Foto gehst, das ist die Decke. Schimmel an jeder Fläche in dem Haus. Wenn ich etwas in dem Haus machen musste, habe ich draußen Luft tief eingeholt, bin rein, habe Fotos gemacht oder gemessen. Wenn ich wieder atmen musste, bin ich wieder rausgegangen. Kein Witz, also es war wirklich, man hätte eigentlich eine Gasmaske haben müssen, um in das Haus zu gehen. So schlimm war das. Und das waren bloß ein paar Jahre gewesen. Oder wenn wir zu dem nächsten Bild gehen, es gibt einer, der heißt Romain Fallon. Ich hoffe, dass ich den Namen nicht zu sehr unrecht getan habe, aber jedenfalls, er fährt durch die ganze Welt zu diesen sogenannten Lost Places, also diese Orte, wo die Menschen mal etwas aufgebaut haben, aber aus welchen Gründen auch immer es dann brach gelegen ist. Und hier ist er in einem Haus gewesen, in einem Gebiet, wo die Wüste das ganze Gebiet wieder übernimmt. Und man sieht, dass das Haus buchstäblich schon halb voll ist mit Sand. Es hat etwas Unheimliches. Und um ganz ehrlich zu sein, ich schätze, diese Fotos, die ich euch eben gezeigt habe, die sind fast paradiesische Verhältnisse neben dem, was die Juden in Jerusalem und in den anderen Orten vorgefunden haben werden. 70 Jahre lang. Zerstörung der Stadt und dann 70 Jahre lang brachgelegen. Es werden also ziemlich schauderhafte Anblicke gewesen sein, die sie dort vorgefunden haben. Und diese anfängliche Euphorie, das musste dann nachgeben, dass sie wirklich viel Arbeit vor sich hatten. Aber wie das halt so ist, wenn man ein Ziel vor Augen hat, wenn man Hoffnung hat, dann kann man unwahrscheinlich viel leisten. Und das allererste, was sie gemacht haben, sie haben den Altar vom Tempel wieder aufgebaut. Und sie haben den Opferdienst wieder eingesetzt. Und das haben sie ganz treu gemacht ab dem Punkt. Es ist interessant, dass sie dieses Altar als erstes aufgebaut haben, weil sie mussten sogar das Fundament für den Tempel erneuern. Also haben sie das scheinbar um diesen Altar herum gemacht. Und sie haben lange darauf gearbeitet, dass das Fundament dann fertiggestellt wurde. Und als das dann so weit war, das haben sie auch feierlich eingeweiht. Und wir lesen davon in Esra Kapitel 3. Ich lese die letzte Verse von dem Kapitel. Als die Bauleute das Fundament für den Tempel des Herrn gelegt hatten, kamen die Priester in ihren Gewändern und mit den Trompeten, außerdem die Leviten, die Nachkommen Asaphs, mit den Zimbeln, um den Herrn zu preisen nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Sie begannen, den Herrn zu loben und zu preisen, denn er ist gütig und seine Huld gegenüber Israel währt ewig. Und das ganze Volk erhob ein lautes Jubelgeschrei zum Preis des Herrn, weil das Fundament für das Haus des Herrn gelegt war. Aber Vers 12 ist sehr bezeichnend. Viele betagte Priester, Leviten und Familienoberhäupter hatten noch den ersten Tempel gesehen. Als nun vor ihren Augen das Fundament für den neuen Tempel gelegt wurde, weinten sie laut. Viele andere aber schrien vor Jubel und Freude. Man konnte im lauten Freudenjubel das Weinen der anderen kaum hören. So laut war das Geschrei des Volkes und der Lärm war weithin zu hören. Eigentlich genauer gesagt heißt es in dem Text, dass man durch das laute Weinen der einen und das laute Jubelgeschrei der anderen die gar nicht mehr auseinanderhalten konnte. Warum haben sie geweint? Waren es Freudentränen? Waren es traurige Erinnerungen über den ersten Tempel und die Zerstörung? War es, weil es abzusehen war, dass dieser neue Tempel nicht so groß, nicht so grandios werden würde wie der erste Tempel? Oder war es vielleicht, dass alles davon miteinander vermischt? Vor etwa 2 Jahren ist ein netter kleiner Film rausgekommen, ein Zeichentrickfilm, heißt Alles steht Kopf. Und in diesem Film ist ein Mädchen ca. 12 Jahre alt. Sie und ihre Eltern ziehen von einem Ort in einen ganz anderen Ort. Und erstmal ist sie total begeistert und total aufgeregt und freut sich über das neue Haus und macht das Beste aus allem, obwohl vieles nicht gelaufen ist, wie es sein sollte. Aber dann kommt ein Wehmut über diese neuen Umstände, wo ihr vieles über den Kopf zu wachsen scheint. Sie vermisst ihre alten Freunde, sie vermisst die Aktivitäten, die sie früher gekannt hat. Und sie durchläuft einen Prozess da, wo auch Freude dann wieder aufgekommen ist über die neuen Möglichkeiten. Und diese Gefühle von Traurigkeit und Freude, die sich gemischt haben, die waren etwas ganz Eigenartiges. Aber die waren da. Es war beides da. Und ich kann es mir denken, so ähnlich kann es den Juden ergangen sein, als sie mit dem Tempel wieder angefangen haben, als sie da wieder aufgebaut haben. Es war viel Traurigkeit über das, was sie verloren hatten. Es war sicherlich auch Traurigkeit bei manchen von dem, was sie zurückgelassen hatten in Babel, weil dort hatten sie also ganz normale Existenz. Hier sind sie an einen ganz neuen Ort gekommen. Sie sind nach Hause gekommen, zu einem Ort, wo sie noch nie gewesen sind und mussten sie im Minus anfangen. Sie mussten abreißen, bevor sie überhaupt bei Null ankommen konnten, um dann etwas Neues aufbauen zu können. Freude und Trauer können sich auf ganz eigenartige Weise vermischen. Weißt du, wie es ist, nicht so wirklich zu wissen, wo du zu Hause bist? Wo du eigentlich hingehörst? Weißt du, wie es ist, an einen ganz neuen Ort anzukommen und von vorne anfangen zu müssen? Diese Erfahrung können wir machen, wenn wir zum Beispiel zum Studium gehen, wenn man an einem Ort wohnt, wo es eben keine Studienmöglichkeit gibt. Man geht in eine neue Stadt. Man fängt etwas Neues an, wo ganz neue Möglichkeiten da sind. Man freut sich vielleicht darüber, aber um das zu machen, muss man Familie und Freunde zurücklassen. Und das kann auch wehtun. Und manchmal weiß man nicht so richtig, wie man mit diesen gemischten Gefühlen umgehen soll. Wenn Leute heiraten, wieso ist es, dass so viele zu ihrem Hochzeitstag weinen? Ist der Typ so schlimm, den du da heiratest? Es sind auch diese gemischten Gefühle, weil es ist etwas Freudiges, Schönes und Neues, was da beginnt. Aber wir brauchen uns nichts vorzumachen. Es ist auch nicht verkehrt anzuerkennen, dass man dafür auch etwas zurücklassen muss. Und da kommen verschiedenste Emotionen zusammen. Und manchmal wissen wir nicht so richtig, wohin damit. Aber man muss natürlich nicht einen Ortswechsel machen, wie wenn man zum Studium geht oder mit einem neuen Job beginnt, um etwas Neues anfangen zu müssen. Also es ist eigentlich sehr häufig so, ob wir je in unserem Leben umziehen oder nicht, dass wir seelisch und emotional an einem Punkt sind, wo wir merken, wir müssen neu anfangen. Es muss etwas Neues aufgebaut werden. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, steht man vor dem Trümmerhaufen seines Herzens. Und man fragt sich, was kann hier noch gerettet werden? Was kann hier noch Neues entstehen? Ist das möglich an dieser Stelle? Wenn Krankheit kommt, kann sie ganz schnell die Pläne, Wünsche und Träume, die wir gehabt haben, zunichte machen. Und dann stehen wir da, vielleicht mit stark vermittelten körperlichen Kräften und fragen, kann etwas Neues entstehen? Gibt es da eine Hoffnung, dass etwas Gutes noch daraus werden kann? Das sind dann auch Zeiten, wo die Trauer häufig zu überwiegen droht und wo wir manchmal nicht wissen, wie soll ich überhaupt weitermachen? Wie kann es überhaupt vorwärts gehen? Was ist möglich, da noch zu retten? Die Geschichte, die gesamte biblische Geschichte, geht darum, dich einzuladen, nach Hause zu kommen. Du bist eingeladen, zu erkennen, wo dein Herz ein Zuhause findet. Die gesamte biblische Geschichte, ich meine, es ist so eine Sache, übrigens, bei der Gelegenheit, wir haben auch diesen Leseplan, wo für die verschiedenen Wochen Texte vorgeschlagen sind. Wir haben noch reichlich Lesepläne da draußen auf dem Tisch liegen. Es ist niemals zu spät, eins mitzunehmen. Man kann das auch später benutzen, wenn wir schon längst durch diese Reihe durch sind. Aber wenn man die biblische Geschichte durchliest, sieht man, dass sie für uns aufgeschrieben ist, um uns zu zeigen, dass Gott uns immer wieder einlädt, nach Hause zu kommen. Nach Hause zu kommen zu unserem Schöpfer. Dieses Zuhause zu finden, das uns niemals weggenommen werden kann. Diese Identifikation mit ihm zu haben, dass er uns immer wieder neues Leben anbietet und sähen die Umstände unseres Lebens noch so schlecht aus. Das ist der Sinn, der Grund, warum wir die Bibel haben, um uns zu zeigen, wie Gott treu gewesen ist durch die gesamte Geschichte und wie er treu bleibt, dass wir uns immer wieder daran besinnen können. Er lädt uns ein, nach Hause zu kommen. Es gab auch Zeiten im Neuen Testament, wo die Jünger wirklich verwirrt waren. Es kam, also Jesus hatte angefangen, ganz komisch zu reden. Ne? Ganze Zeit lang ging das gut. Er hat schöne Geschichten erzählt. Sie sind mit ihm durch das Land gezogen. Sie haben viel von ihm gelernt. Sie haben unglaubliche Dinge erlebt. Aber dann fängt er an, davon zu reden, dass er sterben müsse. Das ist nicht schön. Die haben ihm manchmal gesagt, Jesus, rede doch nicht so. Mit dir kann das doch nicht passieren. Du hast zu viel Macht. Und hat gesagt, Leute, hört bitte auf das, was ich sage. Und dann an einem Abend, sie haben das Pascha-Fest zusammen gefeiert. Ich meine, eigentlich eine ganz tolle Sache, was von der Befreiung Israels erzählt, wo sie wirklich glücklich sein müssten. Und Jesus fängt an, da wirklich komisch zu reden. Redet davon, dass er sie verlassen würde. Nee, also daran wollten sie gar nicht denken. Jesus durfte sie nicht verlassen. Die Sache, was sie am Laufen hatten, das war zu gut. Veränderung? Nein, danke. Die wollten, dass es so bleibt, wie es war. Und Jesus redet davon, ja, es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Hä? Dann sende ich den Tröster zu euch. Hä? Nein, wir wollen dich behalten. Und wenn man im Johannes-Evangelium Kapitel 14 schaut, in den ersten Versen da, lesen wir die Worte, die Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat. Er sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Die Verheißung Jesu. Es gibt ein Zuhause. Er bereitet das für uns vor. Also werden wir nicht ankommen und vom Minus anfangen müssen, alles abreißen müssen, was da ist, um wieder was aufbauen zu können. Er bereitet es uns vor. dass es da sein wird, dass wir dort sein können, wo er ist. Und das ist aber auch nicht nur Verheißung dafür, dass irgendwann, wenn dieses Leben vorbei ist, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, es ist gut für euch, dass ich gehe, dann schicke ich den Tröster zu euch. Da redet er von dem Heiligen Geist. Er sendet uns seinen Heiligen Geist, der immer und überall mit uns dabei ist, egal wo wir sind in der ganzen Weltgeschichte. Nun zugegebenermaßen, der Heilige Geist hat es manchmal an sich, Dinge ganz schön durcheinander zu bringen. Wir, wie Jesu Jünger, sagen, keine Veränderung, sei einfach bei mir, wie es ist. Und der Heilige Geist fängt dann darin rumzuwühlen und wir sagen, hey, hör auf damit. Und der Heilige Geist sagt, hier hast du eine Verletzung. Und wir sagen, ja, ich weiß, lass es bitte in Ruhe. Das tut weh. Ja, aber willst du nicht Heilung erleben? Ich will dir Heilung bringen. Du sollst diese Verletzung nicht weiter mit dir rumschleppen. Du sollst nicht weiter ausbluten. Wir ziehen uns immer wieder gern zurück in dem, was bekannt ist. Und sei es noch so ein dreckiges Loch. Wir Menschen, es ist Wahnsinn, wie man das immer wieder erlebt. Wir Menschen ziehen uns immer wieder gern zurück in dem, was wir schon kennen, weil wir sagen, da weiß ich zumindest, was ich habe. Und der Geist Gottes sagt uns, nee, du sollst nicht da in deinem Loch sitzen bleiben. Ich will dich rausholen und dir etwas ganz Neues geben. Wir sagen, Neues, das weiß ich nicht, was da kommt. Ja, was der Bauer, wie ist das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ne? Also, nee, neues Essen, das probiere ich nicht. Neue Orte, Aber der Heilige Geist sagt, es gibt neues Leben. Und du sollst Neues erleben, du sollst einen Neuanfang machen können, du sollst Heilung erleben, du sollst Erneuerung erleben. Und diese Einladung wird immer und immer wieder an uns ausgesprochen. Und Gott will nicht, dass wir in dem Alten, weil es immer schon gewesen ist, da sitzen bleiben. Er will, dass wir zum Neuen aufbrechen und dass wir erkennen, dass Heilung möglich ist. Heilung deiner verletzten Seele, Heilung deiner Beziehung, Heilung deiner Gedanken, die dich immer wieder verfolgen. Oh, was hast du da schon wieder falsch gemacht? Ach, was hast du denn da gemacht? Willst du nicht Heilung erleben? Willst du nicht ein Zuhause haben, wo du weißt, wo du hingehörst? Das ist Gottes Angebot an dich und an mich. Das ist, was Gott damals mit Israel gemacht hat und das ist, was er heute noch tut. Er bringt uns Erneuerung und neues Leben. Wir sind eingeladen. Diese Einladung spricht er immer wieder an uns aus. Lass deine Vorbehalte los. Ob du schon dein ganzes Leben lang in einer Gemeinde gelebt hast oder ob du heute das erste Mal in deinem Leben in einem Gottesdienst bist, du sollst wissen, Gott bietet dir Erneuerung an, dass er ganz neue Wege mit dir gehen möchte, dass du Heilung von deinen Verletzungen erlebst, dass du Erneuerung deines Lebens erlebst, dass du Hoffnung findest, trotz all den Dingen, die im Leben schief gehen. Ja, was ich die ganze Zeit hier gesagt habe, ist nicht, es wird alles picobello sein, du wirst keine Probleme mehr haben. Nee, das ist nicht das, was er uns verspricht. Er verspricht uns, dass wir nicht allein durch das Leben gehen müssen. Er verspricht uns, dass er uns Kraft gibt, gerade in dem Moment, wenn wir sie brauchen. Wir hätten gerne einen Vorrat, ne? Wir hätten gerne gewusst, dass wir es alles im Vorfeld haben. Er sagt, vertrau mir. Und das ist eine Einladung an dich heute. Willst du mir nicht vertrauen und ein neues Leben erleben?